Kanzler vor, Kanzler vor. Irgendwas mit Kanzler vor. Seit wann ist das hier ein Politpodcast? Was ist im Black Rock? Was sagt die Bibel? Es ist doch das 9:30. Seit wann ist das hier ein Politpodcast? Das ist die reflektierte Unwissenheit mit den Themen der Welt. Ein Milliardär wird erschossen. Seit wann ist das hier ein Polit-Podcast? Mach doch was mit Weihnacht, redet über Hamburg, aber bitte, bitte nicht mehr über Politik. Doch Daniel hat Bock auf Polit-Podcast. Astra, Astra, Astra Colada, eine Wundertüte, das mit sich überrascht. Astra, Astra, Astra Colada, Hauke, der braucht Liebe, aber Daniel fühlt das nicht. Astra, Astra, Astra Colada, ein Sammelsurium der Themen, meistens sind sie Crap. Astra,
Ladies and gentlemen, boys and girls and everyone in between, es ist Folge 242 am 12.12.2024 bei eurem Lieblingspodcast Astra Colada, der Weihnachtspodcast für die einsamen Herzen und die kranken Seelen hier in Hamburg. Und wir haben hier einen sich windenden, leidenden und in sich zusammenfallenden Daniel Hüthmann.
Hallo.
Der auf jeden Fall in den Tiefen des dreckigen Schnupfen steckt.
Ja, der Grippe, in der Grippe hing ich fest.
In der Grippe hingste fest? Grippe dauert aber ein bisschen länger als 3 Tage.
Aber was ist es denn sonst?
Ja, ich würde einfach mal sagen, es ist Erschöpfung. Du hast deinen Körper so malträtiert über dieses Jahr mit diesen ganzen Produktionen, die du gemacht hast und zwischendurch nochmal hier hingehüpft und dahin gehüpft und da nochmal kurz Merch gemacht und hier nochmal einen Podcast gemacht, dass der Körper sich einfach gedacht hat, so ist Ende des Jahres, Digga.
Fuck you.
Fick dich.
Aber dann kriegt man ja nicht gleich sofort Fieber. Also es waren halt schon Grippesymptome, die ich hatte.
Natürlich, das glaube ich dir.
Ja.
Aber du hast ja das ganze Jahr bis auf diese kleine Sache, wo sie dir die Galle rausoperiert.
Ja, stimmt. Diese kleine Minisache, die du da hattest. Und du hast auch keine Probleme seitdem mit deinem Magen.
So. Hast du ja deinem Körper ja keine Ruhe gegeben. Und so sagt der Körper halt, so, jetzt nimm dir mal die 3 Tage und fühl dich halt mal wieder wie so ein ausgekotzter Waschlappen.
Boah, genauso habe ich mich gefühlt, Leute. Wirklich, das war, ich wünsche es keinem. Und es war keine sogenannte Männergrippe. Also es war wirklich...
Was ist denn eine Männergrippe?
Ja, sagt man doch, wenn Männer eine Erkältung haben, dass sie dann immer so tun, als hätten sie auch sofort 40 Fieber.
Du hast mir gerade erzählt, dass du mit sterben. T-Shirt in der Badewanne aufgewacht bist.
Ja, weil ich die
Ameisen da wieder
getan. Ja, ich habe immer einen Traum, wenn ich wirklich Fieber habe, dann das.
I have a dream.
Ja, I have a dream. Ich träume halt, dass ich im Bett liege und dann kommen halt ganz viele Ameisen, wo die herkommen, weiß ich nicht. Und die tragen halt meine Matratze weg. So. Und in meinem Traum habe ich auch eine einzelne Matratze und wir haben keine Doppelmatratze. Und die tragen mich dann halt ins Badezimmer, in die Badewanne und legen mich da rein. Und da werde ich dann meistens gefunden. Ohne Decke, ohne Kissen, ohne alles in der scheiß Badewanne.
Meine große Frage ist, wenn du träumst, sind das Comic-Ameisen oder sind das richtige Ameisen?
Nee, sind richtige Ameisen. Das sind richtige Ameisen.
Musste ich gerade an die Werbung aus den 90ern denken mit Bonduelle kommt aus der Dose.
Alter, war auch so eine Ameise, die da vorne so losgelaufen ist.
Nee,
ne?
Ich glaube, das waren so Comic-Gemüse-Geschichten.
Ah,
also, nee, aber... Kannst du den noch?
Ja, 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 kommt ja, ja, klar. Nee, ja, ja, und dann ja, der Meister marschiert.
Der Meister marschiert.
Ja, und wenn deutsches Gemüse eins kann, dann ist es marschieren.
Erfolgreich seit 1933, ja, deutsches Gemüse.
Ich habe auch irgendwie auf TikTok so einen Kanal, der heißt, solche Werbung hat es damals tatsächlich gegeben. Und dann siehst du diese Uralt-Werbung, weißt du, auch aus den, weiß ich, 60ern oder so, wo dann halt eine Frau total abgehetzt, schwarz-weiß, wo so eine Frau total abgehetzt in die Küche reinkommt, gerade noch eingekauft hat und so eine Stimme im Hintergrund, nun aber schnell, Marie, der Jürgen kommt gleich nach Hause und will sein Essen haben. Wie soll das denn noch funktionieren?
Erstmal ein Klosterfrau Melissengeist.
Ja, genau.
Klosterfrau Melissengeist. Ich dachte erstmal ein Asbach uralt.
Saufen Sie sich erstmal richtig zu und dann können Sie auch ihr Eheleben ertragen, damit Sie auch gleich ordentlich kochen können. Das war so richtig absurd.
Kannst du dich doch noch erinnern, in der Zeit, als es damals nur 3 Programme gab?
ARD, ZDF und das dritte hieß es damals.
Dass es während den Werbeslots dazwischen immer Unterbrechungen gab, so 2 bis 3 Sekunden, wo das Bild schwarz war.
Nee, das weiß ich nicht mehr. Und ich bin älter als du.
Ja.
Also das, daran kann ich mich gar nicht erinnern.
Doch, ungefähr so 1 bis 2 Sekunden komplett schwarzes Bild.
Und warum? Als,
ja, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht haben sie das Band gewechselt damals.
So wie im Kino damals, wenn die Rolle gewechselt werden musste.
Ja, also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern. Klar, bei den bei der ZDF gab es halt immer damals auch schon die Mainzelmännchen.
Ja, ja, klar.
So, aber es gab immer also eine kleine minimale Unterbrechung von 1 bis 2 Sekunden, wo das Bild einfach nur komplett schwarz gewesen ist und dann der nächste Clip dann kam.
Ja. Kannst du dich noch an den ZDF Sommer, wie hieß das denn? Sommer
Ferienspaßprogramm.
Genau, Sommerferienspaßprogramm erinnern, was immer ab 15
mit Anke
Uhr
mit Anke Engelke.
War das mit Anke Engelke?
Das war mit Anke Engelke. Der junge Anke, der junge Anke Engelke.
Okay.
Natürlich.
Da, Captain Future und so lief da damals. Und die Bären sind los. Kennst du noch die Bären sind los?
Nein.
Du kennst die Bären sind los nicht?
Nein.
Alter, Leute, die Bären sind los ist, glaube ich, nach die Indianer von Cleveland. Ganz anderer Sport, aber egal. Nee, ist gar nicht anderer Sport, es geht auch um Baseball. Ist auch Baseball, es ist halt eine Baseballmannschaft und gibt es einen Film und eine Serie von, eine Baseballmannschaft so zusammengewürfelt mit so Kids so und die spielen halt Baseball und erleben halt so Abenteuer und da gibt es einen Film von und dann gibt es eine Serie von. Ist total großartig, die Bären sind los, Alter, ist großartig, gibt es auf Prime auch zu gucken. Serie weiß ich nicht, Film auf jeden Fall. Das ist großartig, weil ich war ja krank und dann guckt man ja viel Fernsehen und ich habe gedacht so, boah.
Und dann will man sich auch gut fühlen, dann guckt man die ganze Scheiße
von genau, früher. Genau, von früher und habe ich mir tatsächlich die Bären sind los angeguckt so und das war großartig. Ich habe gedacht so, was gibt's da noch für geile Baseballfilme? Dann habe ich mir 42 angeguckt, kennst du den mit Harrison Ford?
Nein.
Nach einer wahren Begebenheit, wo der erste afroamerikanische Baseballspieler in die Major League reingeholt wird. Der dann zum ersten Mal mit Weißen spielen muss und dann halt auf Rassismus trifft und keine Ahnung. Großartiger Film, kannte ich nicht, wahnsinnig gut. Und dann habe ich gedacht, so jetzt musst du auch die Mutter aller Baseballfilme gucken, die Indianer von Cleveland mit Charlie Sheen, selbstverständlich. So. Und du kriegst den ersten Teil nicht mehr. Es gibt diesen verfickten ersten, es gibt ihn einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht warum.
Ob der so gut gealtert ist? Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht, aber ich habe mir dann Teil 2 und Teil 3 angeguckt und das war großartig, wenn Charlie Sheen aufs Feld kommt und dann Wild Thing läuft, so als Musik. Großartig. Oh, diese wow. Witze sind so unfassbar schlecht.
Das meine ich ja, ob das denn gut gealtert ist.
Ich glaube auch, dass der erste vielleicht nicht so geil gealtert ist und dass man ihn deswegen vielleicht rausgenommen hat. Das kann natürlich sein.
Dass Charlie Sheen selber gesagt hat, tut mir bitte gefallen. Nee,
ich glaube, Charlie Sheen wäre das scheißegal. Ich glaube, nach in enger Management juckt ihn das bestimmt nicht mehr, was er damals bei den Indianern von Cleveland gemacht hat.
So apropos enger Management. Ja. Ne? Es kommt ja wirklich selten vor, dass du mir einen Tag vorher schon schreibst, über was für ein Thema du eigentlich reden willst. Und na, ich dann,
ja,
und dann
ein, also.
Was denn? Einen Tag vorher, ja. Über was für ein Thema du schreiben willst? Ja. Kommt nicht so häufig vor. Freue ich mich immer drüber, wenn du dich halt damit beschäftigst, dass wir einen Podcast haben und dann auch.
Und was so in der Welt passiert.
Was so in der Welt passiert. Und wir können natürlich über den Sturz des Assad-Regimes halt sprechen, was halt innerhalb von 2 Wochen.
Das habe ich auch drauf.
Hast du wirklich drauf? Finde ich ein ganz schwieriges Thema, weil das halt auch so, ja, ich bin. Das Ding, da können wir mit Halbwahrheiten und gefährlichem Halbwissen, können wir da punkten mit dem eigenen Empfinden, wie das seit 2011 gewesen ist und wie das eigentlich sein kann, dass so innerhalb von 2 Wochen das so, okay, wir haben es jetzt. Das ist halt wirklich dann so 2011 bis jetzt, 2024, Ende 2024 und so, vor 2 Wochen. Ich höre mir gerade jegliche Polit-Podcasts und auch Streitkräfte und Strategien an und so, Überraschung, vor 2 Wochen fing es an und zack, Assad-Regime gestürzt und er jetzt bei Putin. Wird gesagt, Obdach gefunden. Also ganz weirde Geschichte. Können wir drüber sprechen, aber ich möchte jetzt erstmal auf das Thema, was du gestern angesprochen hast, möchte. Ich wollte mich da hineinlesen.
Ja, das und ist schwierig,
ne? Das ist super schwierig.
Ja,
ist es. Denn auch. Ich habe bis jetzt nur im Spiegel etwas gefunden, Spiegel Online. Mhm. Aber ansonsten ist das so ein Ding, was irgendwie nur in den amerikanischen Medien publiziert wird. Und da habe ich mir gedacht, warum möchte Daniel Hüttmann mit mir über das Attentat auf den CEO von United Health.
Genau, United Healthcare, der größten privaten Versicherung in den USA.
Und auch einer der größten Konzerne der Welt.
Ja.
Glaube ich, unter den 20 größten Konzernen der Welt.
Börsengehandelt, Kohle wie Arsch, so halt, ne? Da ist ordentlich Wumms hinter.
Da habe ich mir gedacht, so, okay, da ist ein Milliardär, der ist in Manhattan am helllichten Tag. Was will Daniel Hüttmann mir? Ah! Verschwörung. Er ist wieder krank im Badezimmer auf Verschwörung gestoßen auf TikTok.
Nee, auf Verschwörung bin ich gar nicht. Also, um die Leute abzuholen. Also am Mittwoch ist Brian Thompson, der CEO von der United Healthcare Firma, vor einem Hotel, wo eine wo ein Meeting stattfinden sollte, ist er erschossen worden von einem Typen. So. Und der Typ ist auch immer noch auf der Flucht, also der ist weg aus New York. Der ist einfach weg, den haben die nicht. Und das finde ich völlig krass. Das finde ich wirklich irre, dass die, weil die haben komplett New York abgesperrt, die haben alle Brücken geschlossen, die haben alles dicht gemacht irgendwie und der Typ ist trotzdem weg. Das finde ich völlig irre, dass der einfach weg ist. Der ist einfach weg.
In der heutigen Zeit, wo alles, ja, gerade in Manhattan, ja, Video überwacht ist.
Die haben Bilder von denen ohne Ende.
Der sieht halt aus, als wenn das ein lustiger Typ ist, der bei Tinder drauf schreibt, ey, hast du Bock mit mir nach Portugal zu fahren?
In die beschissenen Höhlen scheißen.
Ich snowboarde, das ist mein Transporter, VW-Transporter, habe ich selber ausgebaut.
Genau. Alleine.
Den alleine ausgebaut. Und ich habe zwar studiert, irgendwas mit Jura, aber jetzt fange ich eine Tischlerlehre an. Ja,
so genau so sieht er aus.
Richtig.
Total netter Typ.
Auch, dass sie denn so ein Bild genommen hat, wo er auch so freundlich dann auch
weil
noch so
der,
die Kamera
ja, lächelt. Weil der flirtet. Die Bilder kommen aus dem Hostel, wo er gepennt hat. Und der flirtet mit der Eincheckdame. Das hat die Eincheckdame erzählt.
Okay.
Die hat einfach mit der geflirtet. Und eine halbe Stunde später bringt dann jemand um. Was ist das für ein Motherfucker?
Was machst du so in der Dreiviertelstunde? Ich muss vorher noch einen Milliardär umbringen.
Aus Gründen.
Da steht ja dann auch irgendwie auf der Patronenhülse, ja, habe ich gelesen.
Genau, das habe ich auch. Er hat auf die Patronenhülsen geschrieben, deny, defend und depose. Also das heißt verweigern, verteidigen und eine Aussage vor Gericht machen. Das ist angelehnt tatsächlich an einer Sache, die Versicherungen machen. An delay, deny und defend. Verzögern, verweigern, verteidigen. Das ist eine Strategie von den Versicherungen, um Anträge von Leuten, die, weiß ich nicht, im Krankenhaus waren, Krebs haben, keine Ahnung, und eine Behandlung brauchen von dieser Firma, diese Anträge zu bearbeiten.
Ja.
Also ein Leitfaden sozusagen. Um halt diese Anträge entweder monatelang rauszuzögern oder jahrelang rauszuzögern und denen kein Geld zu geben, damit die einfach verrecken. Sagen wir einfach, wie es ist.
Man gehört nicht zu den 20 größten Konzernen auf der Welt, wenn man jeder Person dann den Antrag bewilligt,
genau,
auf, weiß ich nicht, Krebs, Chemo.
Was auch immer.
Wir wissen ja, wie teuer Chemotabletten sind oder wie teuer so eine
Chemotherapie. Und die bleiben da drauf hängen,
und
die Leute.
Genau.
So, und die Leute bleiben dann halt auf den Kosten hängen und gehen insolvent und verlieren ihre Häuser, verlieren ihre Existenz. Keine Ahnung, da habe ich mich so ein bisschen reingelesen, wie viele Leute bei dieser Firma halt versichert waren oder sind, wie auch immer, und die einfach keine Kohle kriegen. Und wenn sie Kohle kriegen, dann halt nur ein Bruchteil von dem, was es eigentlich kosten würde. Und genau das, was du sagst, wenn die Firma halt ständig bezahlen würde, dann wäre es halt die AOK. Ist er aber nicht. Es ist halt ein börsendotiertes Unternehmen, was halt Kohle scheffelt wie Scheiße so. Und das war von dem Typen, der ihn umgebracht hat, dann natürlich dann halt auch ein Fingerzeig darauf, was diese Versicherung macht. Und das ist natürlich nicht nur diese Versicherung, das machen ja ganz, ganz viele Versicherungen in den USA. Ich kann da auch nur jedem dem Film Der Regenmacher empfehlen von John Grisham. Oder auch das Buch, wie auch immer. Da wird das in dem Film und in dem Buch wirklich sehr, sehr gut erklärt, wie diese Versicherungen in USA arbeiten. Und wie lange die halt auch Prozesse hinziehen. Also es gibt ja Prozesse, ne, dass Leute dann sich einen Anwalt nehmen und dann dagegen vor Gericht gehen und das einfach Jahre sich hinziehen kann. Und dann irgendwann hat die Person aber keine Kohle mehr, aber die Firma hat natürlich Kohle wie Scheiße, um diesen Prozess halt Ewigkeit in die Länge zu ziehen. Die juckt es ja nicht. So. Und jetzt ist es in den USA aber so, dass das Mitleid, was dieser Brian Thompson bekommt, gen Null geht. Also ich habe mir die Kommentare unter diesen ganzen Postings durchgelesen und niemand heult diesem Typen auch nur eine Träne nach. Niemand. Keiner.
Richtig so.
Ja, genau. Nee, so genau.
Richtig so. Endlich mal den Milliardären gezeigt, wo hier der Hammer hängt.
So ungefähr. Und dann halt natürlich auch
Mr.
immer.
Mr. Wayne, ein Sturm zieht auf.
Und er hat auch immer gesagt, so, warum das halt nicht so schlimm ist, so, weil die halt, also die Aussage war halt immer so, naja, der Typ hat mehr Menschen getötet als, keine Ahnung, als die Pest oder so ein Scheiß, weißt du? Und das ist voll krass, dass es da einfach überhaupt gar kein Mitleid gibt. Und das finde ich ganz, ja, nicht bemerkenswert, aber schon irre, dass in den USA so die Versicherungen einfach keinen guten Stand haben. Also bei uns haben Versicherungen ja schon keinen guten Stand. Wir mögen Versicherungen ja schon nicht.
Ich wollte schon gerade sagen, ne? Wenn du jetzt gerade erzählst, dann kannst du noch mal tausendmal über deine Arztprobleme halt reden.
Genau.
Also wir haben hier einfach ein riesengroßes Privileg mit unseren Krankenversicherungen.
Total. Also selbst wir Privatversicherten haben ein riesengroßes Privileg, auch wenn wir ordentlich viel zahlen. Aber was in den USA passiert, ist ja noch mal eine ganz andere Nummer. Also das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen. Und ja, wie gesagt, die Leute feiern das halt auch ein bisschen. Es gab gestern einen Lookalike-Wettbewerb im Central Park, wo sich die Leute so verkleidet haben wie er.
Also
als Shooter.
Oder als Shooter?
Nee, als Shooter. Ich sag, Amis sind anders wild. Irgendwie sind die anders wild. So, keine Ahnung. Aber ich find's krass, dass du einfach absolut gar nicht.
Und du möchtest mit mir jetzt darüber reden, weil du es krass findest, oder du möchtest mit mir darüber reden, weil du etwas herausfinden willst, oder du möchtest mit mir darüber reden, einfach nee. Weil es dich da so beeindruckt, dass die Menschen so überhaupt gar kein Mitleid
genau.
haben einer Person.
Genau. Ich find's total krass, dass die keinerlei Mitleid mit einer Person haben.
Morgens.
Also, morgens.
Um 10.
Genau.
Mit mir.
Es wurde jemand umgebracht. So.
Ja.
Also das macht man nicht, tut man nicht, fertig aus. Ganz einfach, egal so. Was der da ist. Also sorry. So. Also,
die Werte des Daniel Hüttmanns. Totschlag macht man nicht, tut man nicht, ist blöd.
Es sei denn, jemand kann eine Zeitmaschine finden und zurückfahren, Hitler töten. Das ist völlig okay. Das können wir machen. Aber alles andere geht halt nicht. Nee, aber es wird jemand umgebracht und die Leute feiern es halt so. Und da stell ich mir halt die Frage, ja, warum ist das so? Ist eigentlich ganz einfach, weil, was jetzt ganz einfach ist, ist nicht, aber ich glaube, es ist halt so, weil die Leute von den Versicherungen in den USA halt abgezockt werden. Und das ist ja jeder, ne? Also jeder ist da ja irgendwann mal krank geworden und musste ja, ne, irgendwann mal eine Versicherung abschließen, hat wahrscheinlich keine Kohle gekriegt. Und ich glaube einfach, dass das wahnsinnig viele Menschen nachvollziehen können, warum man das gemacht hat.
Und ich glaube, weil die Not der Vereinigten Staaten viel größer ist als wir es eigentlich mitbekommen.
Im Krankenversicherungssystem?
Nicht nur im Krankenversicherungssystem, okay. Sondern generell im System an sich selbst. Mhm. Unser guter Freund Alex Schliephake, der seines Zeichens Fotograf und auch hier im Podcast gewesen ist, war in L.A. und hat dort mit seinem besten Freund einen Workshop gemacht. Mhm. Für 6 Monate war er da. Und er meinte, das ist schon krass. Also L.A. ist schon krass, wenn du halt siehst, wie teuer L.A. eigentlich ist und wie viele Leute auf der Straße leben, wie viele Leute in ihren Autos leben und wie viel dieses Auf-Platte-Leben eigentlich bedeutet und was es ein anderes Auf-Platte-Leben ist, als jetzt zum Beispiel bei uns in Hamburg, wo du weißt, die Leute, die hier auf Platte leben, die arbeiten nicht. Mhm. Und
die meisten.
Die meisten arbeiten nicht und sind obdachlos und leben auf Platte. Mhm. Und das ist in L.A. oder auch in Chicago oder generell halt in den großen Städten.
Oder auch in den ärmeren Städten.
Dass die Menschen in ihren Autos leben, obwohl sie halt noch einen normalen Dayjob haben.
Ah, okay, verstehe. Mhm.
Und vielleicht auch das deshalb auch so ein Need ist, jemanden wie Trump zu wählen. Wo wir auf der anderen Seite in Europa eigentlich objektiv so sehen, so, oh krass, wie könnt ihr eigentlich so ein Monster wählen? Mhm. Und die eigentlich dann so reingucken, Klimawandel, Krieg auf der ganzen Welt, Portemonnaie. Mhm. Und dann, ne, wenn es ans eigene Portemonnaie geht, dann sagen, ey, der Mann verspricht uns, dass wir mehr in unserem Portemonnaie haben und deshalb wollen wir den halt haben.
Ja, aber das Thema hatten wir ja schon.
Das fügt sich jetzt dazu.
Das fügt sich dazu.
Aber gab es da nicht schon irgendetwas von Trump? Hat der etwas dazu gesagt?
Ich glaube, habe ich bis jetzt noch nichts von gehört.
Ich habe nämlich auch noch nichts davon gelesen.
Also nee, das vielleicht war es ein Buddy von ihm und er hält erstmal die Fresse. Ja, Milliardäre kennen sich doch. So, es ist ja nicht so als würden die beiden sich wahrscheinlich nicht kennen. So, aber das ist irgendwie, ich glaube, dass da ganz viele Leute, die da drunter kommentiert haben, dass die dass denen das egal ist, dass die sich einfach denken, so, ey, ihr habt jahrelang Menschen gefickt. So. Ihr habt denen nicht geholfen. Wenn ihr denen geholfen habt, viel zu spät oder viel zu wenig oder was auch immer. Und darum hält sich einfach bei den Leuten, selbst bei Leuten, die es vielleicht nicht selber erlebt haben, aber halt die Bedingung an sich, dass eine Firma Sachen hinauszögern kann, ablehnen kann, aus tausend verschiedenen Gründen weniger zahlen kann, dass sie das einfach für falsch empfinden und sich dann denken, so, ja, hat er halt Pech gehabt, ist er jetzt halt tot. Das Ding ist natürlich nur, ja, er ist jetzt tot, aber die Firma ist ja trotzdem noch da.
Weißt du,
die machen ja einfach weiter, die haben das Meeting auch danach einfach weitergemacht. Das Meeting hat auch stattgefunden, der Typ war tot und die haben trotzdem das Meeting gemacht.
Wir müssen einen neuen Vorsitzenden wählen.
Die Stellenausschreibung war, glaube ich, 4 Stunden später da, kein Scherz.
Ja.
Also wirklich, die Stellenausschreibung für seinen Job war halt sofort da. So. Und darum, es wächst halt
sofort
jemand nach.
Klingt ein bisschen wie ein Bauernopfer. So, die Masse ist jetzt erstmal beruhigt. Wir haben da jemanden, irgendjemand hat seinen Kopf halt gelassen und diesmal auch wirklich seinen Kopf gelassen.
Ja, ja.
Und jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe für die nächsten 1-2 Jahre.
Mhm. Ja.
Weil der Mob ist besänftigt.
Ja, ja, genau. Der Mob ist besänftigt. Aber ich möchte noch mal ganz kurz, da kommen wir leider wieder auf dieses Trump-Thema und ich weiß, da haben wir beide eine andere Meinung. Aber ich finde das immer so ein bisschen einfach, wie du das immer sagst. So,
wie?
Ja, du sagst immer so, ja, die leben in ihren Autos und die haben einen Dayjob und keine Ahnung. Und dann kommt ein Trump vorbei und sagt so, ey, Klimakrise etc. etc. Mehr Kohle in eure Taschen so. Und dann wählen die den. Trump hat ja in den Jahren, wo er Präsident war, nichts für die arme Bevölkerung getan. Und darum verstehe ich nicht, dass die arme Bevölkerung in Anführungsstrichen nochmal Trump wählt. Es sind ja Landstriche in den USA noch ärmer geworden und es ist noch weniger passiert, wo Trump halt Präsident war. Und dann verstehe ich nicht, dass diese Leute nochmal Trump wählen. Das ist doch total dumm. Das ist doch wirklich dumm. So. Ich meine, du sitzt zu Hause in deinem Auto, und siehst, wie Trump 4 Jahre lang im Endeffekt nichts macht für dich. So, du hast ihn gewählt und du fragst dich, ey, wann kommt denn jetzt endlich mal wieder was? Also, wann bin ich denn dran? So. Und dann stellt er sich nochmal zur Wahl und sagt den gleichen Scheiß, den er vor 4 Jahren schon gesagt hat. Es ist ja fast das gleiche Wahlprogramm, was er hat. Da ist ja kein großer Unterschied. So. Und trotzdem wählen die den wieder. Und das ist doch bescheuert. Wenn ich merke, der Typ oder die Typin, wie auch immer, den ich gewählt habe, tut nichts für mich, obwohl er es versprochen hat und ich habe gar nicht mehr Geld in meiner Tasche, habe ich überhaupt nicht. Ich wohne immer noch in meinem Scheißauto mit meiner Frau, mit meinen 2 Kindern auf der Rückbank. Dann wähle ich den doch nicht normal. Und wenn ich das tue, habe ich irgendwas nicht verstanden. Mhm. Grundlegend.
Würde ich mich jetzt mal, da bin ich einfach zu sehr oder zu wenig in diesem gesamten amerikanischen Gesellschaftssystem halt drin.
Mhm.
Ich denke, ich nehme jetzt mal als Beispiel Friedrich Merz.
Mhm.
So, wir wissen, dass Friedrich Merz der nächste deutsche Bundeskanzler wird. Aus dem Bauch heraus.
Ganz kurz, Weidel ist jetzt auch aufgestellt worden. Ich müssen wir mal ganz kurz eben einwerfen. Ja. Gestern ist Weidel aufgestellt worden.
Ja, also gestern für euch vor 5 Tagen.
Genau.
Aber für mich ist das aus dem Bauch heraus klar, dass Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler werden wird.
Ja.
Nicht, dass das mein Bundeskanzler ist, aber ich habe das Gefühl, dass Deutschland so wählt, dass Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler sein wird. Und er gibt sich schon als derjenige, der dann bei Neuwahlen der nächste Bundeskanzler sein wird. Man weiß noch nicht, mit welcher Koalition er zusammenarbeitet, man weiß nicht, welche Prozentpunkte sie bekommen, aber so wie sich Friedrich Merz gibt und so wie die Stimmung gerade in Deutschland ist, Friedrich Merz ist der nächste deutsche Bundeskanzler. Obwohl alle wissen, dass der bei BlackRock ist. Obwohl alle wissen, dass er von den, glaube ich, von allen Politikern das meiste oder das größte Privatvermögen hat. Obwohl er Ende 90er, Anfang 2000er so frauenfeindliche Sätze von sich gegeben hat, auch einer derjenigen gewesen ist, die bei neuen Missbrauchsgesetzen immer dagegen gestimmt hat. Immer gegen die Gleichberechtigung der Frau. Obwohl der sich so ein krasser Hardliner immer war und über die Jahre immer gegen Angela Merkel verloren hat oder immer gegen allen verloren hat. Wird Friedrich Merz der neue Bundeskanzler? Und das ist ja auch so das Ding, das kann ich auch nicht verstehen, warum das so ist, aber es ist einfach so.
Mhm.
Es wird einfach so sein. Hast du übrigens dieses ganz, ganz cringe Video gesehen, wo CSU, CDU und FDP-Politiker bei Ein Herz für Kinder gewesen sind.
Nee.
Nein, oh Gott, das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Und zwar, es gab eine Spendengala für Ein Herz für Kinder.
Ach, hat Hazel Bruckner das gemacht? Okay, das habe ich gesehen mit Lindner.
Mit Lindner.
Lindner, sorry.
Und dann so vor Ort PolitikerInnen halt gefragt worden, was möchten sie denn gerne spenden? Und die dann halt einfach so süffisant, so ein Söder, so, ja, ich spende 2000 Euro. Und du denkst, ja, okay, cool. Und dann Friedrich Merz, dann, ich krieg das, diesen Wortlaut nicht zusammen. Wir machen das jetzt mal so. Ich spende prozentual das, was wir an Stimmen gewinnen zur letzten Bundestagswahl. So etwas Ähnliches. Also so ein ganz, also ich, das ist falsch gesagt, man muss sich das nochmal genau anhören, aber es war so ein prozentualer Vergleich, wie viel Stimmen mehr die CDU bei der nächsten Wahl hat, das würde er dann spenden. Mhm. Und dann kam die irgendwie so 4000 Euro.
Ja, ja.
So, und dann ist Hazel Brugger dann auch zu einem Lindner gegangen und hat ihn von der Seite nochmal auf die kleine Pyramide, auf die Feldzugpyramide, wie hieß sie? Die D-Day-Pyramide. Und hat ihn nochmal darauf angesprochen, was er denn spenden würde. Und er so, ja, ich spende auch 2. Und Hazel Brugger, ja, cool, dann haben wir 2 mal 4000. wo ich dann auch gedacht habe, auch da war irgendwie Martin Schmitz oder so, ein anderer Comedian war mit dabei, wo ich gedacht habe, okay, der, klar, dass der das moderiert, aber Hazel Brugger hat dann halt auch das moderiert und dann in diesem Zusammenhang mit diesen drei Politikern war das so ein ganz weirdes, komisches Bild. Also irgendwie ist diese ganze Welt gerade so, es fühlt sich alles sehr durcheinander an. Da kann Angela Merkel nochmal 3 Bücher schreiben und nochmal irgendetwas, weiß nicht, durch die Gegend ziehen und ein bisschen Werbung für ihr Buch machen. Es fühlt sich auf jeden Fall irgendwie an, gerade so, weiß ich nicht, als wenn du in so einen Salat, du hast hier einen Salat auf dem Teller gepackt, so, und isst das dann und kannst überhaupt gar nicht identifizieren, was du da eigentlich isst, weil da ein paar gute Sachen drin sind, aber auch, wer hatten da hier die sauren Heringe reingepackt?
Vielleicht was schätzt du, wie viel Prozent kriegt Alice Weidel?
Alice Weidel?
Ja.
Boah. Ich kann mir vorstellen, ich würde mir wünschen,
20%. Wow.
Nee. Ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall die zweitstärkste Kraft die AfD sein wird.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die bei 18-19% hängen wird.
Und somit die zweitstärkste Kraft.
Nee, laut Umfragen sind Grünen ja gerade höher als SPD. Die liegen über 20%.
Ja, kannst dir ja aussuchen, ob du Robert Habeck oder Olaf Scholz nochmal haben möchtest. Also ich habe auch das Gefühl, dass die SPD nach dieser Wahlschlappe, die sie erleiden werden, dann in so eine Situation hineinkommen wie mit den Linken. Ich glaube nicht, dass sie sich auflösen werden.
Nein.
Aber ich glaube, dass da halt ein kompletter Radikalschlag gemacht wird aus Aussortierung. Wir müssen uns jetzt nochmal komplett neu aufstellen.
Ja, das kann sein. Schon.
Aber das ist dann ja auch egal, weil sie sind dann wahrscheinlich die Opposition. Und das ist so eine Sache, ne? Also ist es denn so eine Friedrich Merz mit den Grünen? Obwohl Friedrich Merz ja immer gesagt hat, er wird mit den Grünen niemals zusammenarbeiten.
Aber meine Frage ist, gehen wir einfach mal davon aus, Friedrich Merz kriegt, weiß ich nicht, wo liegt der aktuell, bei 30% oder so, keine Ahnung.
Glaube ich 32.
Genau, sagen wir mal, Friedrich Merz kriegt 32%, Habeck kriegt 22%, Weidel kriegt 18% und die SPD kriegt, wo liegen die aktuell?
11?
Ja, kriegen 15%, sagen wir es mal so. Merz kann doch dann sagen, und ich entschuldige mich jetzt schon für meine Unwissenheit, Merz kann doch dann sagen, so, ja, mag ja alles sein, dass die AfD 18% hat, aber wir wollen trotzdem nicht mit denen regieren und wir regieren trotzdem weiter mit
denen. Du brauchst über 50%.
Okay.
Mehrheit.
Ja gut, haben sie ja.
Dann.
Ja, dann kann er safe sagen, grüne SPD, scheißegal, ob die SPD 11 oder 10% haben, ist ja vollkommen wurscht. Wenn die CDU schon 30 hat und die SPD hat und die Grünen haben über 20, so, dann sind sie über 50. So, dann können sie ja trotzdem die SPD nehmen, egal ob die 5, 6, 7 oder 10 haben. Ist richtig.
Das ist richtig.
Okay, so und dann, wenn das passiert, und das, ich hoffe ja, dass das passiert. Ich nicht,
du brauchst halt die absolute Mehrheit.
Du brauchst die absolute Mehrheit. Und ich glaube, also ich denke immer, dieses Brandmauergelaber wird immer noch bestehen bleiben, glaube ich, auch bei der CDU, CSU, dass man nicht mit der AfD zusammen regiert. Was meinst du, was hier los ist?
In Hamburg oder generell?
Generell, wenn, ja, Hamburg ist ja eh linksgrün versifft. Generell, wenn wirklich die AfD, sagen wir mal, 19% kriegen sollte und die AfD aber nicht mit in der Regierung, also nicht mit in der Koalition ist, so, die ganzen Blauis drehen doch vollkommen durch.
Natürlich.
Dann ist ja sofort wieder, aber das ist doch die, eine der stärksten Kräfte, warum dürfen die nicht mitregieren?
Deutschland hat entschieden.
Das war ja jetzt schon so, ne? Ja. Also die schnallen, also ich meine, für mich ist dieses ganze Politik-Ding auch ein bisschen schwer. Ich musste dich jetzt auch gerade nachfragen, warum das so ist, aber ich hab's jetzt ja verstanden. Es ist einfach Fakt. Man muss über 50 sein und alles ist gut so. Aber die werden das nicht einsehen.
Natürlich werden sie nicht einsehen. Weil Deutschland
wieder,
hat entschieden.
Genau, dann wird wieder vom Wahlbetrug.
Ne, wir sind ja. Die drittstärkste, wir sind die zweitstärkste ja. Kraft. Deutschland hat entschieden und sie nehmen uns einfach nicht. Ja, wir sind seit ja einfach in der Opposition und dürfen dann zusammen mit SPD.
Ja, genau. So.
Mit der SPD zusammenarbeiten. Viel Spaß.
So, ich bin ja schon total in Anführungsstrichen stolz auf die AfD, dass sie es überhaupt geschafft haben, Alice Weidel aufzustellen mit allen Anträgen und so, dass sie das überhaupt richtig gemacht haben. Wundert mich ja schon total. Weil alle anderen Sachen, die sie da irgendwie gemacht haben, sind ja alle so voll abgeschmettert worden, weil halt Formfehler drin
waren. Na, ich glaube, die haben sich auch gedacht, wenn dann jetzt.
Na, ja, natürlich, wenn dann jetzt. Wenn ja, ganz klar, jetzt. Natürlich.
Aber es ist so witzig, dass man, also ich habe vor 2,5 Jahren gerade über dieses Thema mit Friedrich Merz.
Hast du mit Friedrich Merz geredet?
Habe ich mit Friedrich Merz drüber gesprochen.
Mit
Merz. Und habe ich ihm gesagt, so, ey, also erstens, was du brauchst, ist ein richtig cringer Disco-Dance, der halt viral geht. Habe ich zu ihm gesagt, das muss sein. Dann musst du Söder, dem musst du dann auf jeden Fall sagen, dass er seinen Instagram-Kanal auf jeden Fall pflegt mit ganz vielen cringen Memes und im besten Fall auch immer dann zu Karneval, dass er immer droppt, was er sich denn so verkleidet und halt auch, dass er auf TikTok mitmacht. So, ja, und
dass auf Blackfacing ihn, steht und so.
Genau das. Und ihm damit das Gefühl gibst, Söder, Bayern reicht dir. Ja. So, und dann, naja, ich habe irgendwann, wie gesagt, wir haben irgendwie zweieinhalb Jahre versucht, Kids in Schulen, weiß ich nicht, über Politik aufzuklären, ja. Und über das ist schon ganz interessant, vielleicht auch viel interessanter als das, was ihr auf damals noch Musical.ly oder auf TikTok halt generell seht, wenn ihr euch mal wirklich ansieht, was da draußen passiert. Und damals schon gesprochen, die nächste Wahl ist die große Stunde von Friedrich Merz. Mhm. Obwohl das da immer nicht so ausgesehen hat, aber es war so dieses, wenn Friedrich Merz, dann jetzt, weil so viel Ego besteht, ne? Da ist ja so viel Ego drin. Du hast die ganze Zeit, immer musstest du dich da halt hinter Angela Merkel irgendwie einordnen. Dann wurde hier Onkel Laschet so vor dir gesetzt und jetzt ist ja niemand mehr da. Da ist ja niemand mehr da. Jetzt darfst du.
Ja.
So, und dann willst du es halt auch. Und dann ziehst du dir mal eine schöne runde Brille auf und machst einen auf Kuschelkanzler.
Er macht ja nicht auf Kuschelkanzler.
Nein, der ist schon kuscheliger geworden als vorher. Ja. Der macht jetzt, der nimmt jetzt sozusagen das, was Robert Habeck, für was halt Robert Habeck steht, so ein bisschen kuschelig und ein bisschen, bisschen den Rolli ein bisschen hoch und ein bisschen nahbar, so ein Mann vom Volk irgendwie so, mal auch aufs Land. Und der versucht halt noch ein bisschen, nein, nicht hip zu sein, der versucht ein bisschen runterzufahren. Mhm. So das BlackRock-Gewand abzustreifen und zu sagen, ich bin auch ein Mensch.
Ist ja auch so. Aber glaubst du, dass wenn Merkel sich jetzt nochmal aufgestellt hätte?
Jetzt nach dem Buch nochmal.
Nee, vorher schon. Erst aufstellen, dann Buch. Die hätte sofort gewonnen. Gib ich die Brief und Siegel drauf. Die hätte noch mehr Punkte bekommen als Merz. 100%.
Ich glaube, wenn die sich jetzt gesagt hätte, cool, ich habe das Buch jetzt rausgebracht.
Ja.
So, und eigentlich habe ich gesagt, ich will nicht mehr.
Ja.
Aber dann ist es wie bei den Bayern mit Jupp Heynckes. Mhm. Auch Jupp Heynckes hat irgendwann gesagt, eigentlich will ich nicht mehr. Und dann, wo es halt so richtig gebrannt hat, haben die Bayern gesagt, Jupp, ne, willst du nochmal?
Genau.
Und Jupp hat dann gesagt, okay, vielleicht noch eine halbe Saison mache ich dann nochmal.
Glaubst du, dass die CDU Merkel angefragt hat? Ich wette.
Nein, doch nicht. Nein,
doch.
Gar keinen Fall.
Das glaube ich.
Ich glaube, Merkel hat schon vorher geschrieben, egal was jetzt kommt, ne, bitte fragt mich nicht.
Ich habe schon die Hauspushen an, Leute. Lass es sein.
Egal, ob das für Gedanken kommt. Ich finde es ist eine lustige Idee, sie hat geschrieben. Bestimmt, es ist bestimmt total spaßig und total lustig. Und für Friedrich würde ich, also eigentlich würde ich mir den Spaß noch mal gönnen, mich dann aufstellen zu lassen, um Friedrich noch mal zu sagen, wenn ich jetzt noch wiederkomme,
fick dich. Ey, allein deswegen hätte sie es machen sollen. Ich muss sagen, ich habe das Hörbuch jetzt angefangen von ihr. Ich habe mich das Buch
Hat sie
geholt.
Selber eingesprochen?
Das Witzige ist, sie hat den Prolog und wie heißt das am Ende? Ich habe es gefunden.
Das Outro.
Das Outro hat sie selber eingesprochen.
Ja.
Und ich finde es super schade, dass sie das ganze Buch nicht eingesprochen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Sprecherin gefällt mir nicht so wahnsinnig gut. Und sie hat eine unfassbar geile Sprechlesestimme. Wirklich, ich hab mir diesen Prolog dreimal angehört, weil ich das so faszinierend fand, wie sie geredet hat. Und es ist super schade, dass sie das Ganze, ich meine, die hat ja nichts zu tun. Hätte mal kurz das Buch einsprechen können, verstehe ich nicht. Ab zum Studio Bummens, weißt du, und dann einfach mal kurz.
Ja, ich hab jetzt schon was zu tun.
Ja, aber ich will einfach nur sagen, ich hätte schön gefunden, hätte sie das Buch eingesprochen. So.
Ja.
Und ich bin jetzt gerade in ihrer Jugend, nee, gar nicht wahr, in ihrer Jugend bin ich vorbei, wo sie anfängt zu arbeiten und so studieren, Arbeit und so. Da bin ich gerade angekommen. Und es ist super interessant. Wirklich, es ist unfassbar interessant, ihre Kindheit, ihre Jugend und dieses ganze DDR-Ding und Stasi und keine Ahnung und dass ihre Eltern irgendwie so Kirchenleute waren und auch immer irgendwie so gegen den Staat und keine Ahnung. Das ist super, super interessant.
Ich glaube, es muss auch eine faszinierende Persönlichkeit sein, Persönlichkeit, weil sie die erste Kanzlerin ist.
Genau, das hat sie auch nochmal.
Weiblich führende Macht in einem Sammelsurium aus Schwänzen.
Genau, und das hat sie auch in diesem Prolog halt so schön gesagt, dass sie halt die erste Frau war. Ich weiß nicht mehr, wie sie es, aber sie hat super witzig gesagt und dieser Prolog ist einfach so lustig, weil sie sagt so, ja, und ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass einige Leute denken, sie werden hier erwähnt, ihr werdet aber nicht erwähnt. Und andere Leute denken, sie werden sicher erwähnt, nein, auch ihr werdet nicht erwähnt. Das fand ich halt so lustig, dass da wahrscheinlich so ein Friedrich Merz sitzt und dann denkt so, oh, da bin ich doch bestimmt drin in dem Buch. Und
ich hör mal durch.
Leider nein.
Ich skipp mal durch.
Wo bin ich denn?
Wo ist denn mein Name? Wo ist denn mein Name?
Das Witzige bei dem Buch gibt es hinten, so eine Agenda von Menschen, die erwähnt werden. Ne? Mhm. Also von allen Menschen, die in diesem Buch stattfinden. Also man kann halt schon gucken, wer wird dann hier da so, über wen wird gesprochen. Und würde ich mir, hat sich bestimmt das Buch sofort gekauft, ist nach hinten gegangen, so, wo bin ich erwähnt? Ach, gar nicht.
Wie, das kann jetzt aber auch nicht sein. Ob dann Friedrich Merz dann halt auch so eine beleidigte SMS geschrieben
hat? Mit Sicherheit. Ich habe das Buch ja nicht zu Ende, ich bin ja noch drin. Ich weiß nicht, ob er erwähnt wird oder nicht, aber wenn er nicht erwähnt wird, dann hat er bestimmt so eine richtig beleidigte SMS geschrieben. WhatsApp auf gar keinen Fall, Signal, Telegram, kennt er nicht, eine SMS, eine richtige Oldschool-SMS hat er geschrieben.
Ein Fax hat er geschickt.
Ein Fax hat er geschickt, genau. Dass er das überhaupt nicht gut findet, dass er nicht erwähnt wird. Nee, aber das Buch, das Hörbuch ist wirklich, wirklich sehr, sehr cool. So, das habe ich jetzt auch, wo ich krank war, immer schon im Bettchen gehört. Wer sich dafür interessiert, und ich glaube, es wird auch noch richtig, richtig interessant, weil sie auch im Prolog sagt, dass sie auch so ein bisschen dieses Politikding erklärt und warum man was wie macht. Und hat auch nochmal im Prolog gesagt, dass dieses Wir schaffen das, ne, ihr Satz im Endeffekt, dass es der Satz war, der ihr am meisten um die Ohren geflogen ist in ihrer Karriere. So, dass sie darauf immer noch festgenagelt wird. So.
Natürlich, auch gerade jetzt.
Ja, ja, gerade jetzt.
Also an diesem heutigen Tag oder jetzt für euch, also am, wo halt einfach raus ist, so Assad, das Assad-Regime ist gestürzt.
Ja.
So, und nur eigentlich durch diesen Bürgerkrieg in Syrien 2011 und der sich nachziehende Flüchtlingsstrom.
70.000, glaube ich, habe ich gelesen.
Nein, viel mehr. Jetzt momentan leben
700.000
SyrerInnen in Deutschland.
Okay, ich dachte 70. Gut, 700.000. Okay.
Beantragt, Asyl bestätigt. Mhm. Aber also eine Schätzung ist das gerade 700.000. Und trotzdem war es ja mit einer der größten Flüchtlingsströme, damals gehabt haben. Und daher kommt ja dieser Satz.
Ja, ja.
Und deshalb, für mich ist das ein Punkt, weil ich, um auf das Persönliche zu kommen, als dieser Bürgerkrieg losging, war ich gerade auf Theatertournee.
Mhm.
Und es war wirklich, ne, dass wir auf den Weg zu den Theatern dann Radio angemacht haben und mal war dieses Aleppo.
Mhm.
Damaskus, Bombeneinschläge. So dass wir es eigentlich schon, ne, Radio auf,
ja,
kommen die News, konntest du immer schon vorher sagen, Aleppo.
Ja, ja.
2000, bla bla bla. Mhm. Zivilistin gestorben durch Autobombe, bla bla. Also es war halt einfach so ein Ding, wo wir gemerkt haben, wie lange geht denn das eigentlich? Und dieses Tourneetheater habe ich, glaube ich, bis 2013 gespielt. Mhm. Und wirklich, irgendwann war es halt so krass, was für eine Ausmaße das annimmt. Und dann 2014, 2015 kamen ja auf einmal diese Flüchtlingsströme zu uns und so zu uns, dass irgendwann ich, nachdem ich entschieden habe, nicht mehr Theater auf der Bühne zu spielen, sondern Theater zu machen, mich angenommen habe und diverse Theaterstücke gemacht habe für Menschen, die aus Syrien, die geflüchtet worden sind. Ja. Also
wir haben damals Syrer aufgenommen bei uns in die Bandwohnung.
Ja, ja. So. Und ich weiß, dass ich
Bahnhofsklatscher waren wir doch alle.
Was waren wir?
Bahnhofsklatscher waren wir doch alle.
Was meinst du?
Das war doch wirklich neben Wir schaffen das, war doch Bahnhofsklatscher, war doch das größte, also die größte Beleidigung, die die ganzen AfD-rechten Vollspacken Flüchtlingshasser hatten damals, weil doch die Leute mit Zügen zu uns hingekommen sind und in Hamburg standen wir ja auch, ich war ja auch ein paar Tage da, stand man ja da und hat die Flüchtlinge entgegengenommen sozusagen. Und hat ihnen gezeigt, wo sie hin müssen, und dann haben die was zu trinken und zu essen bekommen. So. Und diese ganzen Leute, die Flüchtlinge willkommen geheißen haben hier in Deutschland, werden immer noch Bahnhofsklatscher genannt.
Krass.
Du brennst. Hauke hat eine sehr flauschige Jacke an und da war gerade ein Funken. Nee, Bahnhofsklatscher.
Ja.
Gibt heute noch.
Oder, falls du dich noch daran erinnern kannst, 2015 in Hamburg. Das CCH, da wurde mal eben kurz die Bootsmesse, glaube ich, halt rausgeworfen.
Ja.
Und dann war dort eine Ankunftsstelle.
Ja, richtig.
Und dort hat sich auch Hanseatic Help hier in Hamburg gebildet.
Genau.
War
das zu der Flüchtlingskrise?
Haben
die
sich genau
okay,
da.
Okay.
Das war, die hatten dann das CCH und es gab unfassbar viele, viele Sachspenden und Klamotten und Spielzeug und sowas. Aber das kann man bestimmt auch nochmal nachhören. In einer unserer ersten Folgen
Wie hieß er nochmal?
Christina.
Christina war da.
Mhm. Aber die haben sich halt, dort haben sich halt Menschen getroffen, die gemerkt haben, okay, hier gibt es ganz viele Spenden, hier gibt es einen großen Raum, aber hier gibt es niemanden, der sich da logistisch damit auseinandersetzt, wie wir das eigentlich machen.
Ja.
Und so haben die sich halt getroffen und innerhalb von Wochen ein logistisches System erschaffen, woraus dann Hanseatic Help entstanden ist und die witzigerweise hier am Wochenende Weihnachtsfeier gefeiert haben.
Ist es so? Haben die Weihnachtsfeier gefeiert?
Die haben ja bei der Hebebühne bei uns Weihnachtsfeier gefeiert. So, natürlich ist das jetzt natürlich ist Hanseatic Help zu einer Organisation geworden, die riesengroß geworden ist. So. Und das ist ja etwas Schönes, was daraus entstanden ist, weil sich Hanseatic Help ja nicht nur dann um die syrischen Geflüchteten gekümmert hat, sondern halt auch um alle Leute, die Hilfe gebraucht haben. Und nicht nur Geflüchtete, sondern auch hier in Deutschland, wie zum Beispiel Obdachlose, haben halt einfachen
Frauenhäuser,
Obdachlose, Ukraine-Krise.
Genau.
So, die sind überall mit drin.
Ja.
Und deshalb meine ich also dieser Fall des Assad-Regimes hat so einen komischen Impact halt auch auf mich. Wenn ich zum Beispiel nicht diese geflüchteten Projekte gemacht hätte, wäre ich nicht 6,5 Jahre an einer Schule gewesen mit 80% Migrationsanteil, weil jemand gesagt hat, ey Hauke, geil, dass du Theater machst. Wir haben hier wir haben hier die internationalen Integrationsklassen.
Mhm.
Menschen, die aus Gebieten kommen, wo Krieg ist, und oder beziehungsweise Kids, kannst du denen Deutsch beibringen.
Mhm.
So, und das ist ganz, es fühlt sich komisch an, jetzt zu hören, dass dieses Assad-Regime gefallen ist. Und das heißt ja noch nicht mal, dass alles besser wird.
Das wäre nämlich meine Frage.
Also nein.
Ich hab natürlich auch diese Videos jetzt gesehen, wo sich die, ich nenne sie jetzt mal die Putscher, die Putschmenschen, dann halt auch geäußert haben. Dann halt gesagt haben, so, yo, Assad ist weg und alle Gefangenen werden aus den Knästen rausgeholt und die Leute haben gefeiert auf den Straßen, hier in Hamburg ja auch, die komplette Stadt, also nicht nur in Hamburg, in Köln, in Berlin, überall sind syrische Mitmenschen auf die Straße gegangen und haben halt gefeiert, dass der Typ halt weg ist. So. Und jetzt ist die Frage, also meine Frage, weil ich mich auch gar nicht so gut damit auskenne, wird es denn jetzt besser?
Na, es ist ein bisschen so wie bei Game of Thrones.
Nur ohne Nacktheit auf jeden Fall.
Nur ohne.
Und ohne Schwänze, habe ich gehört.
definitiv.
Na, nicht witzig.
It's not porn, it's HBO.
It's HBO, ja, genau.
Also ja, viele, ich meine, das ist ja von mehreren Militärmilizen ausgegangen, genau, dass sie ihn gestürzt haben. Die haben ein gemeinsames Ziel,
ihn stürzen.
Und jetzt kommt es aber dazu, wie kriegen wir das politisch zusammen? Ja. Was für eine Art Politik wollen wir hier führen? Wer wird wie in welcher Form Macht haben dürfen? Woran orientieren wir uns? Wie nehmen wir das eigentlich auf, dass Russland Assad einfach jetzt so nicht mehr unterstützt hat? Weil Russland hat ja gerade in den ersten Jahren des Syrienkriegs ja wahnsinnig Assad unterstützt, weil die ja zwei Militärpunkte halt da haben, einen am Meer und einen Stützpunkt mitten in Syrien, genauso wie die Türkei, und die jetzt einfach so gesagt haben, ach, wisst ihr was, geht mal rein, sonst wäre das ja nicht innerhalb von zwei Wochen passiert, weil die Türkei ja eigentlich auch jetzt gesagt hat, so, ey, wir haben jetzt hier 3 Millionen Syrer und Syrerinnen, die zu uns geflüchtet sind, wir haben da keinen Bock mehr drauf, wir müssen da jetzt mal was ändern. Ob das jetzt wirklich besser wird, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich kann einfach nur sagen, so, irgendwie gibt es halt gerade so einen Impact. Also,
ja, was besser wird, werden wir halt sehen, was in den nächsten Wochen passiert. Was halt wieder klar war, was wieder so dieses typische deutsche Ding war, ich habe, glaube ich, das erste Video dazu, glaube ich, echt bei Facebook gesehen. Ich weiß auch nicht, warum ich auf Facebook drauf war.
Warum war ich wieder auf Facebook drauf?
Hamburger Abendblatt hat halt so ein Video gepostet, wo halt Syrer hier in Hamburg gefeiert haben und irgendwie die halbe Stadt lahmgelegt haben. Und unten drunter so 8575 Kommentare. Und 98% dieser Kommentare kamen halt von irgendwelchen Bots, AfD-Wichsern und keine Ahnung was, wo immer nur der O-Ton war, so, ja, jetzt könnt ihr wieder nach Hause gehen. Ja, ist ja voll schön, dass ihr feiert, dann könnt ihr nach Hause gehen. Ah, zieht diese Karawane jetzt direkt zum Flughafen und haut ab. Und ich denke mir so, echt, das ist das, was euch als erstes einfällt? Und sich darüber aufregen, dass man halt nicht durch die Stadt gekommen ist. Und ey, ich bin bei der Scheiß-WM auch nicht durch die Stadt gekommen. So, weil irgendwelche Vollidioten meinten, sie müssen Deutschland rufen, weil Deutschland gewonnen hat. So, entspannt euch mal alle wieder. Aber das fand ich super ekelhaft. Das wirklich 98% der Kommentare wieder halt so ein rechtsradikaler, faschistischer Müll war.
So, und ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass, wenn du geflüchtet bist, dass du so lange drauf wartest, dass dieser Mensch halt seine Macht verliert, wenn selber Verwandte vielleicht halt einfach bei einem Giftgasanschlag so, ja, ich meine, der hat einen Giftgasanschlag auf sein eigenes Volk gemacht, so. Und durfte dann einfach nochmal so weiter regieren. Und zwar 11, 12, 13, also das sind 14 Jahre, fast 14 15 Jahre. Jahre. 15 Jahre. Aber wenn man dich nicht mehr braucht, dann wirst du halt wegrationalisiert.
Ja,
so ist es, ne?
Also ich kann natürlich auch verstehen, dass die alle auf die Straße gehen und sich freuen, weil sie wahrscheinlich auch noch Familie irgendwie da haben, eventuell, die halt nicht hier hingekommen ist und wo sie jetzt denken, so, okay, cool, oder irgendwelche Verwandte, Freunde, was auch immer im Knast sitzen.
Das ist jetzt erstmal die Anfangsfreude.
Genau.
Aber dann hast du natürlich auch das Denken, okay, was passiert denn jetzt
gerade?
Ja. Weil du auch merkst, dass die Türkei, sagen wir mal, sich halt bedeckt gehalten haben, weil ja auch teilweise Milizen kurdische PKK-Anhängerschaften halt angegriffen haben. Und also es
war nicht der Kuddelmuddel.
Aber es ist genau das so. Jetzt hat man einen gemeinsamen Feind und nachher ist es wieder, keiner weiß eigentlich, wer gegen wen ist und wie man sich dann wieder zusammenschließen kann. Und das wäre eigentlich die große Hoffnung und der große Wunsch für 2025, gerade für Syrien, dass die sich hinsetzen und
das vernünftig hinkriegen.
Und das irgendwie hinbekommen, daraus wieder einen vernünftigen Staat zu machen.
Aber glaubst du denn, dass, wenn die schaffen sollten, einen vernünftigen Staat hinzubekommen, dass viele von den Flüchtlingen, die hier sind, wieder zurückgehen?
Nein.
Glaube ich auch nicht.
Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe das gemerkt,
und ich finde es auch nicht schlimm im Übrigen. Das soll man vielleicht nochmal dazu sagen. Also, verstehe mich nicht falsch.
Ich fand es krass, zum Beispiel, diese internationalen Vorbereitungsklassen, die ich unterrichtet habe. Ganz am Anfang viele SyrerInnen, viele afghanische Kinder. Und gerade jetzt zum Ukraine-Krieg ganz viele ukrainische Kids. Und dieser Wille nach Hause zu gehen und nach Hause zu kommen, war bei den syrischen Kids nicht so hoch wie zum Beispiel bei den UkrainerInnen. Mhm. Da war das ganz krass. Mhm. Also du hast auch gemerkt, wie schnell die dann wieder teilweise wieder zurückgegangen mhm. sind. Also die, na klar, am Anfang, die ersten 3, 4, 5 Monate, bam, so, ja, waren voll viele Kids auf einmal da. Und dann hast du aber auch gemerkt, so auch als Kiew wieder einigermaßen sicher mhm. gewesen ist, dass sie wieder zurückgegangen sind. Mhm. So, dass diese Heimatverbundenheit viel, viel höher gewesen ist. Mhm. Und das, ich will mich aber nicht, ich kann aber nur mutmaßen.
Ich wollte gerade sagen, wir können
und,
nicht wissen, was die denken.
Ich kann nicht sagen, was sie denken. Aber,
na, aber leg mal, wie lange ist das jetzt her? Wann war die Flüchtlingskrise? Wann sind die alle angekommen? Wie viele Jahre ist es her? 10?
2014, 15
okay. Die wohnen jetzt seit 10 Jahren hier. So. Und ich glaube, dass bei Leuten, die 10 Jahre hier sind und sich hier in Anführungsstrichen eingelebt haben, dass da nochmal der Wunsch, nach Hause zu kommen, bestimmt da war, vielleicht auch noch da ist, aber nach so einer langen Zeit vielleicht auch nicht mehr, weil man sich hier was aufgebaut hat. Also, ne? Wie auch immer. Und ich sag mal, bei den ukrainischen Kids, Menschen, wie auch immer, ist das noch ein bisschen, also es ist früh, genau was du gerade gesagt hast, so, die waren vielleicht 5 Monate hier, dann haben sie gemerkt, okay, in Kiew kann man eventuell wieder hin und sind da halt wieder hingegangen. Die waren halt nicht 8, 9, 15, 14 Jahre hier. Weißt du, dass dann halt das Ding ist, okay, wir gehen wieder zurück, ist dann vielleicht ein bisschen einfacher, als das nach 10, 14 Jahren zu sagen.
Ich kann nur sagen, dass gerade in der Anfangszeit auch dieser IVK-Klassen, ich unfassbar viele Kids gehabt habe, die alle ein Trauma gehabt haben. Mhm. Also von Geschichten, wie, ich bin aus Syrien geflüchtet, habe mich unter den Zug gehängt und bin unterm Zug als 14-Jähriger 20 Kilometer.
Ach, die sind da alle 18 und 19 und Handy haben sie auch. Ja, Entschuldigung.
So über die türkische Grenze gekommen bin. Da haben sie mich abgefangen, dann war ich im türkischen Gefängnis. Mhm. Um da nicht umgebracht zu werden, habe ich meinen Körper verkauft. Bin dann irgendwie rausgekommen, hab den Weg weiter hierher gebahnt und dann hast du halt so einen Jungen, den du fragst, was willst du mir erzählen? Und du stehst, ja, hast vollkommen recht, ja. Was will ich dir erzählen, was willst du mir jetzt machen? So, ja, ich will irgendwie eine Ausbildung und sowas machen. Du willst nicht mehr weiter zur Schule? Nee, ich will jetzt irgendwie eine Ausbildung und sowas machen. Und da stehst du einfach da, so, ey, du hast mehr erlebt als ich.
Ja, ja.
Und davon habe ich, weiß ich nicht, 90% Kids gehabt, ja, die genau, also viel mehr erlebt haben und viel mehr schlimmere Sachen gesehen haben, als ich in meinem kleinen Leben.
So, jemals sehen wirst.
Oder ich hoffe, dass ich das nicht sehen will. Also wenn du da so Kids hast, die dann 13, 14 sind und darüber sprechen, wie es ist, im Keller sich zu verstecken und zu hören, wie draußen die Nachbarn erschossen werden, dann ist das so eine Sache, so weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du da noch einen großen Wunsch hast, dann wieder zurückzugehen.
Ja.
So.
Selbst wenn es doch cool sein sollte. Also selbst wenn man da wieder hingehen könnte, in Anführungsstrichen. So. Ja,
ich glaube,
krasses Thema auf jeden Fall.
Krasses Thema so um 10, ne? Habe ich mir auch gedacht. So.
Ich bin echt gespannt, was da mal rumkommt. Was hast du da eigentlich liegen? Hauke hat hier die ganze Zeit, ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie in der Schule. Hauke hat hier so ganz viele kleine Kärtchen liegen. So runde. Und ich hoffe, hast du die selbst gemacht?
Ja, das sind alle Spickzettel für dich.
Okay,
Weil es dir mal irgendein Wort fehlt. Oder ich nicht weiß, wie man BlackRock erklären soll.
Nee, sag mal, was ist das?
Also, ein Themawechsel, ne? Ich habe am Samstag habe ich ein Interview für die Bild gegeben.
Okay.
Und zwar für den Christmas Garden. Das ist ja sozusagen mein großes Projekt.
NDR, WDR, Bild, das geht steil nach oben, finde ich.
Also wirklich, ich war.
Ey, du hast echt für die Bild-Zeitung ein Interview gemacht?
Ja, musste ich.
Ah, okay.
Ist halt so, ja, okay, ne? Ist halt, da geht es ja dann auch nicht darum, mich als Person darzustellen,
sondern
geht es halt einfach darum, ja, so, ey, wir haben hier eine große Veranstaltung und wir möchten ein gewisses Publikum ziehen und es gibt hier Weihnachten und dann kommen die vorbei und dann fragen die halt Fragen so und dann erzählst du denen hier, wie viele Lichter hier eingebaut sind, wie viele Kabel hier sind, was für Attraktionen es hier gibt und dann machst du das halt so. Dann hat der NDR gemacht, glaube ich, Hamburg 1. Also ja, ich war schon oft im Fernsehen, ja, aber nicht wegen meiner eigenen Kunstscheiße, sondern einfach wegen dem verfickten Christmas Garden. Ey, und da kann ich auch immer so sagen, da kann man da draußen auch sagen, was man will. Und das habe ich auch der Bild so gesagt und das ist, glaube ich, etwas, womit ich auch d'accord gehe, weil es eigentlich keine Veranstaltung ist, die ich persönlich besuchen würde. Mhm. weil, jetzt habe ich auch der Bild gesagt, ich finde Weihnachten ist schön. Ich mache das hier, weil ich gefragt worden bin und weil ich gut bin in meiner Sache.
Und weil es ein Job ist.
Weil es für mich auch ein Job ist, ja, ganz klar. Und muss aber trotzdem sagen, als sie mich gefragt haben, was findest du denn am schönsten hier? Und für mich ist das, wenn die Kinder durch den Garten gehen und stehen bleiben bei Sachen, wo man einfach so als erwachsener Mensch vorbeigehen würde. Ja. Wenn das für die was ganz Krasses, Besonderes ist und für die, und ihr habt dann auch gemerkt, so Weihnachten ist für viele Kids so von 3 bis 7 Jahren das Ding ever. War
für uns damals auch.
Ja, aber man vergisst das so schnell. Man handelt Weihnachten so irgendwie so ab und denkt sich,
du machst es so, ich mach das nicht, ich liebe Weihnachten.
Ja, das hast du mir noch nie erzählt, das
ist Weihnachten. Hä, ich liebe Weihnachten. Wir haben seit dem 2. Dezember einen Weihnachtsbaum bei uns stehen, der geschmückt ist bei uns im Wohnzimmer.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Ja, haben wir jedes Jahr. So einen kleinen.
Siehst du. Aus Plastik.
Nee, schon echt, aber so einen kleinen halt, ne? Damit er nicht so groß ist.
Ich habe denen auf jeden Fall dann gesagt, einfach ist, dieser Christmas Garden ist ein Safe Space.
Ja.
Für 2 Stunden. Gib den Leuten doch so 2 Stunden, wo die einfach so ein bisschen komplett alles vergessen und sehen, wie unruhig diese Zeit einfach gerade ist. Und die kommen halt hier rein, bezahlen Geld dafür, Eintritt, um abzuschalten. Und das ist ja, egal ob es ein Konzert ist oder Theater, wenn du es schaffst, so einen Safe Space aufzubauen, dann ist das halt cool. Und dann komme ich damit auch als kulturschaffende Person ganz gut klar, weil ich Weihnachten auch ganz schön finde. Und deshalb ziehe ich mir manchmal auch, manchmal ziehe ich mir auch aus Spaß ein Weihnachtsmann-Kostüm an.
Ja, finde ich gut.
Und gehe dann, wir haben dann so ein Kinderzelt mit so einem großen roten Sessel, den ich halt bei eBay Kleinanzeigen besorgt habe. Das sieht so ein bisschen aus wie das Weihnachtsmann-Zelt. Und dann setze ich mich da hin und dann sage ich, Kids hier, also ich sage jetzt nicht, kommt jetzt nicht mehr auf meinen Schoß, sondern ich habe extra kleine Kinderbänke aufgebaut.
Ja, okay, sehr gut.
Und frag die dann so, ja, ne, war die unartig? Mhm. Und die haben dann immer total Respekt oder haben richtig Bock, mit dem Weihnachtsmann dann auch zu reden. Und dann handle ich die halt nicht so ab wie so ein besoffener.
Nimmst du dir halt Zeit.
Sondern ich nehme mir halt Zeit und frag die halt. Und dann, das ist richtig herzerwärmend. Und diese Karteikarten, die ich hier gerade in meiner Hand habe, die kommen vom Wishing Tree.
Okay.
Wie soll ich das am besten erzählen? Also der Wishing Tree ist ein weißer Baum in einer Pagode, wo Menschen Wünsche dranhängen können. Mhm. Und dann können die sich halt alles wünschen, was sie wollen.
Ja.
Und dann in der Nacht ist das halt so, verliert der Weihnachts-Wishing Tree halt immer seine Wünsche.
Verstehe, okay.
Ne? Mhm. Und wie die Blätter halt. Mhm. Die verliert die halt einfach. Genau. Ganz von alleine. Weil
dann müssen ja auch neue Wünsche
ran. Dann müssen wieder neue Wünsche ran, für den nächsten, die halt kommen.
Alles klar.
Und manchmal finde ich es halt schade, dass dieser Wishing Tree halt seine Wunschblätter verliert. Mhm. Und wenn da ganz besondere Wünsche sind, dann nehme ich die halt irgendwie mit, weil die werden dann halt nirgendwo veröffentlicht, nicht auf Instagram oder Facebook.
Das machen nur wir hier.
Das machen wir nur hier in unserem Podcast. Da stehen ja keine Namen.
Nein, alles gut.
Aber manche sind halt echt ganz süß.
Ja.
Und ich habe mal ein paar so random halt so mitgenommen und schmeiß mal halt welche mit rein. Mhm. So hier, du kriegst einen.
Ja.
Und ich lese mal einen vor.
Okay, oh, ich bin ja mit Handschriften bin ich ja richtig schlecht, ne? Oh, warte, ich muss eben ganz kurz gucken. Omel, ach, Omel. Omel ist meine Katze. Entschuldigung, ich kann das wirklich nicht lesen.
Wieso kannst du das nicht lesen?
Ich kann Handschriften ganz schlecht lesen. Es tut mir total leid.
Guck mal, das da.
Oh ja, das kann ich lesen. Hier steht drauf, dass Habeck Bundeskanzler wird mit einem Herzchen. Das finde ich gut.
Und ich finde es auch geil, das ist auf so einem grünen.
Ja, genau, auf dem grünen. Auf dem grünen Wunschzettel.
Das, was du nicht lesen kannst, ich wünsche mir, dass meine Eltern gesund bleiben, meine Liebe des Lebens ewig andauert und dass mir noch viele schöne Momente verbringen. Und dass wir noch viele schöne Momente verbringen werden. Das finde ich ganz
schön. Das ist voll schön.
Ich habe ganz oft so Wünsche, wo auch draufsteht, ich möchte gerne die Liebe meines Lebens treffen.
Mhm. Okay.
So etwas.
Auch so ein bisschen Single-Börse.
Ja. Hier steht auch, ich möchte gerne ein Hoverboard. Aber Hoverboard so geschrieben, H-O-W-A-R-B-O-A-R-D. O-R-T.
Also können wir darauf, davon ausgehen, dass es ein jüngerer Mensch war.
Ja, das ist sowieso, wenn du da teilweise, lies ja, mal das hier vor, das Kriegelkragel.
Ach du große Scheiße. Name Lukas auf jeden Fall.
So Lukas.
So Lukas. Len, was? Ich wünsche mir ein Pilz? Was?
Nee, da steht drauf, ich wünsche mir ein Handy.
Ich wünsche mir ein... Oh ja, jetzt wo du es sagst, aber mit Fragezeichen.
Und Handy mit E geschrieben. Ja, ich war
da. Ganz schlimme Handschrift.
Das finde ich richtig süß hier.
Das ist eine ganz schlimme Handschrift. So, Annika, dass mein Zahn rausfällt und ich habe einen Zahn dahin gemalt. Oh,
das ist süß. Den finde ich auch gut.
Das ist süß. Ruhe in der Nacht.
Ich wünsche mir Ruhe in der Nacht.
Oh, das finde ich ja, das verstehe ich, wenn man in Hamburg wohnt. So,
aber auch ganz gut, dass die AfD verboten wird.
Oh, sehr gut.
Nochmal schön rot
unterstrichen. Ja, nochmal rot unterstrichen. Aber das sind alles so, das sind alles schon Schriften, wo ich sagen würde, das sind jüngere Leute. Und das jetzt vielleicht nicht, aber die meisten.
Oder hier.
Einen Drachen bitte. Oh, oh, und sie hat einen Drachen, richtig guten Drachen gemalt auf jeden Fall.
Schön. Die hängen da die ganze Zeit dran. Aber du merkst dann halt an diesem Wishing Tree, dass da ganz, ganz oft Frieden draufsteht.
Okay.
Ich wünsche mir Frieden, Peace, Frieden, Frieden, Frieden.
Aber
also ich glaube,
zu 80%
sind das so Friedenswünsche. Endlich Frieden auf der Erde.
Aber das war Weihnachten immer schon so. Weihnachten war immer diese Zeit, so Besinnlichkeit, keine Ahnung, man denkt über das Jahr nach, bla bla bla. Und das war immer schon dieser Wunsch nach Frieden. Und wenn ich überlege, egal wie viele Weihnachten ich hatte, es war immer irgendwo tatsächlich Krieg. Überleg mal.
Ja, wir haben immer Krieg.
Wir haben immer Krieg gehabt, immer. Ob das Jugoslawienkrieg war, blub blub, vollkommen scheißegal. Es gab irgendwie immer Krieg oder immer irgendwo Herde, nicht Herde zum Kochen, sondern Kriegsherde, was auch immer, oder kurz vorm Ausbrechen. Und die Leute wünschen sich halt immer so zur Weihnachtszeit halt Frieden. So wünschen sie sich wahrscheinlich auch im Jahr so, ne? Aber Weihnachten ist halt, glaube ich, immer echt so diese Zeit, wo sich Leute einfach Frieden und Ruhe wünschen.
Einmal im Jahr.
Ja, bitte. Weiß ich nicht, aber es ist ja auch so, ne? Dieses Ganze, ich finde, also für mich persönlich ist Dezember halt echt immer so, so ein Ruhe-Chill-Monat. So. Also ich relativ sehr gut, in den letzten Jahren hatte ich Dezember immer noch eine Tour, dieses Jahr nicht. Darum ist es ganz, ganz, ganz schön eigentlich, dass man nichts zu haben. Aber wenn ich so in meinem Wohnzimmer sitze und irgendwie im Fernsehen gucke oder am Handy bin und der Weihnachtsbaum ist da irgendwie an, also der wird morgens immer direkt angestellt, wenn ich aufstehe, so mit Lichtchen. Und das so ein Weihnachtsbaum mit Lichtern und mit so Kugeln dran und so, das macht halt was mit mir. Ich kenne das halt von zu Hause. So, ne, dass die Familie zusammenkommt, keine Ahnung und so, irgendwie macht das was mit mir. Also was Gutes.
Was Gutes.
Was Gutes. Also nichts Schlechtes, was Gutes.
Wir haben ja die nächste Folge am 21.
Das ist richtig.
Richtig. Die machen wir aber zusammen, ne? Du bist da, ne?
Ich bin nächste Woche auf jeden Fall da.
Ja, genau. Gut, ja. Dann können wir am 21. Wollen wir so eine Art Spotify Rap, da haben wir nämlich nicht drüber gesprochen. Ich fand dieses Jahr auch Spotify Rap so egal, oder?
Ich das ganz kurz, ich habe da Bilder von gemacht.
Also deinem Spotify Rap.
Ja, wie hieß es nochmal? Rap.
Der Rap.
Wie auch immer. Also völlig, völlig bescheuert auch der Name. Ich habe ihn natürlich auch gehabt, wie ihr auch alle. Ich sag einfach mal so, Don't You Forget About Me von Simple Minds war mein meistgehörter Song.
Immer noch.
Immer noch. Meine meistgehörte Künstlerin war in allen Kategorien auf jeden Fall Taylor Swift. Kann ich gar nicht verstehen. Und dann gab es ja so ein Jahresrückblick, also so ein bisschen so für 3 Monate.
Ja.
So. Und da habe ich hier bei mir stehen, wo haben wir es denn? So, der Februar. Im Februar hattest du deine Break-up-Hollywood-Pop-Phase mit Artists wie Taylor Swift, Olivia Rodrigo und Gail. So. Dann hatte ich im Juni, also im Sommer, hatte ich meine Pink Pilates Princess Tropical Chill House Phase, wo ich denke so, ja, ich war erst so, seid ihr doof, war da überhaupt nicht so. Doch, ich habe immer 3 Playlisten gehört im Sommer. Das war so Chill-Out.
Pilates.
Nee,
Pilates-Playlist
bei dir. Nee, das war einfach so Chill-Out-Vibes hieß das. Das fand ich total entspannt irgendwie. Und im September ist mein Lieblingsding. Im September stand im Zeichen von Golden Hour Hamburger Schule German Indie. Ketka, Provinz und Paula Hartmann liefen bei dir rauf und runter. Aus Paula Hartmann bei mir rauf und runter lief, bezweifle ich gerade ein bisschen, aber okay.
Wenn Spotify das sagt.
Ja, dann muss das wohl richtig sein.
Dann stimmt das auch so.
Ja, ich habe viel Snoopy gehört. Den Song von Paula
Hartmann. Hey, Snoopy.
Nein, den Song von
Snoopy,
Paula Hartmann.
Snoopy. Snoopy, come on. Hey, Snoopy. Snoopy, come on.
Was wolltest du vorhin sagen?
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass so, jetzt sind wir bei der Rap-Geschichte.
Ja.
Also erstens empfinde ich habe ganz, ganz wenige Rap-Geschichten auf Spotify gesehen, auf Instagram gesehen, dass Leute das repostet haben.
Ich auch, finde ich gut.
Finde ich auch sehr gut.
Ich habe es auch nicht gemacht.
Weil man darf den grünen Riesen, den kann man respektieren,
ja.
Aber man sollte ihn nicht zu sehr huldigen.
Ja, genau.
Und wenn man ihnen dann zeigt, so eigentlich, du, wir haben eigentlich gar keinen Bock auf diese Rap-Scheiße, bezahlt eure Künstler ordentlich und gibt nicht Millionen aus für eine beschissene, weiß ich nicht, Instagram-Kachel, damit sie mal in einem wunderschönen Neongrün oder Neonrosa durch die Gegend zieht. Aber die Leute, ich glaube, die Leute haben einfach keinen Bock mehr drauf.
Ganz kurz dazu, ich habe dir ja gerade die Bilder, ich habe das ja von Bildern abgelesen, die ich gemacht habe. Ich bin nochmal in meinen Frapp reingegangen und habe dann die Bilder gemacht. Und ich habe also einen Screenshot gemacht, ne? Den habe ich dann gespeichert. Und auf einmal kam sofort ein Screenshot von Spotify, von dem Bild, was ich gemacht habe, wo gefragt worden ist, möchtest du das teilen? Kein Witz, ist wirklich so. Also, weißt du, woher weiß Spotify denn bitte, dass ich da, also weißt du, was ich, what? Das,
ja, dass du, ja.
What?
Ja, aber das kannst du doch schon sehen. Du kannst ja sehen, wenn du, ich glaube bei Snapchat und auch bei Instagram, wenn Leute sich, wenn du ein Bild machst, sehen, ob du das, ob du da ein Bildschirmfoto von gemacht hast.
Ja, aber finde ich voll krass, dass es dann sofort kam. Willst du das teilen?
Ja, klar.
Völlig irre.
Willst du das teilen?
Ja, ja.
Hast du Bock, das zu teilen?
Nee, will ich nicht.
Nein. Also, ja. Deswegen erstmal richtig cool, weil alle immer darauf hinarbeiten, Zahlen, schön bei Spotify, oh, was ist die für Zahlen und so, bla, ja, ist egal.
Es haben auch wenig Bands gepostet.
Ja.
Muss ich sagen. Also,
ich hab,
mein Eindruck.
Ich habe immer nur geteilt, wenn Leute irgendwie Oatville erwähnt haben.
Okay.
So, also ein bisschen Content auf die Seite kommt, so, aber deshalb wollte ich einfach nur sagen, lass uns doch so einen vorweihnachtlichen Podcast-Rap machen übers Jahr 2024.
Ja.
Also wir haben, ich wusste gar nicht, dass wir heute so in die Politikrichtung gehen.
Ja.
Daniel, finde ich gut.
Hauke, ich auch.
Dass wir das mal gemacht haben, ne, auch.
Ja.
Für den geschulten Astrakulada-Hörer und HörerInnen, die halt da draußen sind, so. Mensch, Daniel, richtig, richtig Bock gerade auf diepe Themen. Woher kommt das eigentlich? Liegt es daran, dass er sonst die ganze Zeit immer nur Oberflächlichkeiten auf den Touren austauscht?
Und wir tauschen keine Oberflächlichkeiten
aus. Ja.
Road Crew Memes.
Nee, aber dann lass mal nächste Woche machen. Dann möchte ich so ein schönes, nächste Woche möchte ich so ein schönes, heimeliges, in 3 Tagen ist Weihnachten.
Ja.
Da gehen wir mal schön in Ruhe und Frieden.
Ja.
Gucken uns das Jahr nochmal an.
Ja.
Schauen so ein bisschen, wie es für uns gewesen ist und wie die Zukunft 25 wird. Und, dann nehmen wir euch HörerInnen da draußen einfach mit.
Ja, finde ich gut.
Hast du irgendwas für unsere Astrakulada Spotify Nachtasyl Playlist?
Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe jetzt die Discounter zu Ende geguckt. Ich habe mich gestern dazu gezwungen.
Achso, ich dachte, du hast dich geschämt.
Nee, das auch. Mir die letzten vier Folgen anzugucken. Und es ist, ich kann es einfach nur wiederholen, es ist einfach schlimm. Es ist langweilig, es ist oberflächlich, es ist einfach null witzig. Ich habe die letzten 3 Folgen wirklich vorgeskippt, weil es so langweilig gewesen ist. Und die schlimmste Folge für mich war, es ging um Klima. Da hat Peter zum ersten Mal rausgefunden, dass es eine Klimakrise gibt und ist dann durchgedreht und ist dann zum Klimaaktivisten geworden innerhalb von 20 Minuten und hat sich irgendwie vorne festgeklebt und so ein Scheiß. Und es war mehr Klischees in einer Folge habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war bestimmt gewollt, aber es war so schlimm. Es hat mir innerliche und körperliche Schmerzen bereitet, mir diese Staffel anzugucken. Das ist unfassbar, wollte ich nur ganz kurz gesagt haben.
Das liegt auch ein bisschen daran, Daniel will das gar nicht so böse sagen, weil der ist ja auch Fan von den Discountern.
Ey, klar, die ersten 2 Staffeln total.
Ja, richtig. Es liegt einfach nur daran, er ist nicht sauer, er ist ein bisschen enttäuscht.
Ja, genau.
Es ist ein bisschen wie bei der letzten, für mich, mit der letzten Game of Thrones Staffel, wo man einfach denkt so, ey, ihr habt jetzt hier 7 Staffeln, eigentlich eine ganz gute Punktlandung hingebracht, gut geschrieben und die letzte Staffel ist einfach Hell on Earth.
Okay.
Und warum macht ihr das gerade mit dieser Serie? Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen so, jetzt auch bei Daniel, den Menschen zu sagen, liebe Brüder, ich vergesse mal den Namen, wie sie heißen, die Gebrüder Grimm, die das dann schreiben.
Genau.
Wenn es noch eine Staffel geben sollte, nehmt euch doch ein bisschen mehr Zeit für euch und die Stories und die Charaktere.
Das bitte.
Gönnt euch. Ja. Gönnt euch 25 Mal eine Auszeit.
Ja, genau. Also,
so, wie gesagt, man kann ja auch nicht immer nur kreativ abliefern.
Man kann ja auch nicht immer witzig sein. So, aber ein bisschen Zeit lassen. Aber wir haben eine wunderbare Playlist, die da heißt Astra Colada Nachtasyl. Und da wünschen wir uns immer Songs drauf. Das mache ich jetzt auch. Ich wünsche mir einmal von Vita. Ist eine Hip-Hopperin aus Berlin, glaube ich.
Ja, Babsi.
Babsi, genau, wünsche ich mir. Barbara, was da los?
Das hast du dir schon vor 2 Wochen
gewünscht. Habe ich mir schon gewünscht?
Ja, du hast dir wieder schon vor 2 Wochen gewünscht.
Oh mein Gott, gut, dann machen wir das nicht.
Den Song finde ich fantastisch.
Oder?
Ich habe jetzt auch, meine komplette Side-Crew ist jetzt Vita-Fan.
Ja, zu Recht auch einfach, weil die Frau geil ist. So. Ja. Und der Song ist einfach 1:1 richtig. Jede scheiß Punchline, die da macht, ist richtig. Okay, dann wünsche ich mir von Katie Tunstall, heißt die, glaube ich. Suddenly.
Turnstall.
Nee, Turnstall heißt die nicht. Hier steht Katie Tunstall, Tunstall, keine Ahnung. Suddenly I See. Und ich wünsche mir von Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Großartiger Song. Damn, I Wish I Was Your Lover. Großartiger Song.
Gut, dann kommt so ein allseits beliebter, mein Weihnachtssong generell der letzten 20 Jahre. Wenn ich auf dem Weg nach Hause bin zur Christenzeit, dann höre ich immer gerne einmal Letting the Cable Sleep. Weil es ein wunderschöner Song von Bush, der eine tiefe Melancholie hat.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der schon auf unserer Playlist drauf ist. Ich glaube noch nicht.
Ich glaube nicht, aber ich packe ihn direkt in meine
Playlist jetzt,
rein.
Weil der ist so schön, oder?
Ja.
Letting the Cable Sleep.
Das ist wirklich, ich habe ihn nicht in meiner Liste. Ich mache es jetzt.
Wherever you are, it's all right. Whatever you do, it's all good.
Ist so ein unfassbar guter Song. Bush sowieso eine völlig, völlig unterschätzte Band. Immer noch, in meinen Augen. So.
Richtig. Und wer hat's verbockt? Gavin Rossdale selbst. Hätte er nicht mal mit Gwen Stefani zusammenkommen sollen.
Ja,
hätte er einfach weiter traurig Musik machen sollen, weil Gwen Stefani hat ihn wahrscheinlich den Kopf verdreht.
Den Kopf verdreht. Ich möchte im Übrigen noch, bevor wir hier Schluss machen, noch mal ganz kurz zu Radio Bob sprechen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Radio Bob uns gerade hört. Es wäre voll schön, wenn ihr diesen ätzenden Scheiß lassen würdet mit Wham, Last Christmas, Freie Zone. Das ist so albern. Das ist so unfassbar albern. Ja, ihr seid ein Rocksender. Ja, ihr mögt den Song nicht. Ey, voll cool, bla, aber es nervt so dermaßen. Ja, ihr seid die Wham-freie Zone. Ja, bei euch gibt's keinen Last Christmas. Fuck. Egal. Ist ein geiler Song. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es ist einfach ein verfickt guter Song. Es ist halt ein reiner Hit. Und ich find's immer so, ja, wir sind die Rocker. Wir sind Radio Bob. Wir mögen sowas nicht. Ja, halt doch einfach die Fresse. Wollte ich nur ganz kurz sagen. Nervt.
Sag ich einfach nur so, it's the most wonderful time of the year.
Okay, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche zu der besinnlichen Weihnachtsfolge wieder.
Gleiche Stelle, gleiche Welle.
Ja, drei Nasen tanken super. Tschüss.